Letzten Sonntag war der Kick-Off-Gottesdienst zur Predigtreihe mit Gott auf der Baustelle. Und die Baustelle hier im Gemeindehaus ist ja nicht mehr zu übersehen. Unter der Woche staubt es gewaltig, Wände werden eingerissen, Fußboden herausgerissen, Decken werden abgerissen. Sind wir froh, dass überhaupt noch was steht. Aber es geht alles nach Plan, auch was das Abreißen anbelangt. Und schön ist, dass unsere Vision Erneuerung der Steine, dass sie so langsam Gestalt gewinnt und Fahrt aufnimmt. Und das ist gut so. Sonntags dann schauen wir in das Wort Gottes, genauer gesagt in das alttestamentliche Buch Nehemia. Dort wird der Mauerbau in Jerusalem berichtet und erzählt. Und da sind wertvolle Impulse drin für uns, weil wir mit Gott auf dieser Baustelle sein wollen. Ganz bewusst Gott einladen, Herr, sei du mit uns auf dieser Baustelle. Segne uns auf dieser Baustelle, behüte uns aber auch und stärke uns und lass es etwas werden zu deiner Ehre und zum Wohl der Menschen an dieser Stelle. Und letzte Woche hat Erich darüber gepredigt, wie das bei Nehemia alles so angefangen hat. Und das Wichtigste ist Nehemia das Gebet geworden. Und zwar das Gebet als Last, eine Last zu empfinden, hier ist eine Not in Jerusalem, obwohl er noch nie in Jerusalem war, sondern er ist ja am persischen Königshof gewesen und dort groß geworden. Mundschenk des Königs. Er war noch nie in Jerusalem, aber das hat ihn nicht losgelassen, dass Jerusalem da niederliegt, was die Stadtmauer anbelangt. Es wurde ihm eine Gebetslast und daraus wurde Gebetsfürbitte und dann noch in der Steigerung wurde Gebetsfürbuße. Er hat Buße getan, stellvertretend für die Generation, die die Not verursacht hat. Und der Erich hat darauf hingewiesen, dass der neue Ältestenkreis, der damals gewählt wurde, 2017 war es, glaube ich, dass uns das bewegt hat damals, wäre das auch etwas, dass wir, um aus der Krise einen guten Schritt herauszukommen, einfach mal stellvertretend Fürbitte und auch Buße tun, ja, für unsere Gemeinde. Und daraus ist ja eine Aktion entstanden und hätte ich gewusst, dass der Erich letzte Woche darauf eingegangen wäre, hätte ich vor einer Woche schon in mein geistliches Schatzkästchen gegriffen und hätte ihm diesen Umschlag gegeben und dann hätte er vielleicht mal daraus vorlesen können. Weil hier haben jeder Älteste damals hat einen Brief geschrieben und den haben wir dort hinten stand noch das Gebetszelt, erinnert euch. Dann haben wir dort eine Aktion gemacht mit Liedern und mit Lobpreis und mit Stille und jeder Älteste hat sein Gebets Fürbitte oder Gebetsfürbuße laut gebetet und wir haben alle ein kräftiges Amen dazu gesagt. Das war uns wichtig, dass jeder auch ein kräftiges Amen sagt. Wir haben dann gesagt, wir heben diese Brieflein auf. Vielleicht brauchen wir es mal irgendwann in der Gemeinde. Ich habe es gerade jetzt wieder gelesen. Vielleicht brauchen wir es irgendwann mal in der Gemeinde. Und ich glaube, letzte Woche wäre der Punkt gewesen, wo wir es gebraucht hätten. Und weil es letzte Woche der Erich auch vielleicht nicht dran gedacht hat, ich habe auch nicht dran gedacht, so weit gedacht, möchte ich euch heute einen Brief davon vorlesen, den ich vorlesen darf, damit ihr einen Einblick bekommt. Es war am 26.10.2018, es ist ein paar Jahre her, aber in der Rückblick würde ich sagen, dieser Oktobertermin 2018 war ein wichtiger Baustein, nicht der einzige, aber ein wichtiger Baustein, um geistlich anzufangen, aus der Krise herauszukommen und in das hineinzukommen, wo wir heute nach Jahren auch stehen dürfen und was sich weiterentwickelt. Ich lese uns dieses eine Gebet. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, du, o Gott, stehst treu zu uns und zu deiner Gemeinde. Du hast unsere Gemeinde, die FEG Heidelberg, seit ihrer Gründung reichlich gesegnet und für viele Menschen zum Segen gesetzt. Wir leben davon, dass du dich uns gnädig und voller tatkräftiger Liebe zuwendest. Darum bitten wir dich als Älteste unserer Gemeinde, erbarme dich über uns alle und hab ein offenes Ohr für unsere Gebete. Wir bekennen dir aufrichtig, dass wir als deine Gemeinde vor dir, dem treuen Herrn, Heiland und Hirten, schuldig geworden sind. In vielem haben wir dich nicht gesucht, haben dir keine Ehre gemacht. Herr, vergib uns unsere Schuld. Wir bekennen dir aufrichtig, dass wir aneinander schuldig geworden sind. Wir haben es an deiner Liebe zueinander mangeln lassen und auch an der Treue zu deinem Wort, welches besagt, wie wir als deine Kinder in guten wie in schlechten Tagen miteinander umzugehen haben. Herr, bitte vergib uns unsere Schuld. Wir bekennen dir aufrichtig, dass wir als Gemeinde vor den Augen dieser Welt kein christusgemäßes Zeugnis waren. Die Menschen um uns herum konnten an uns nur schwer in dieser Zeit deine Liebe erkennen. Herr, vergib uns unsere Schuld. Wir danken dir, Herr, dass du treu zu uns stehst, auch in allem Zerbruch, der uns ereilt hat. Dein Wort verheißt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, so bist du treu und gerecht, dass du uns alle Schuld vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. So bekennen wir dir, unserem Gott, unsere persönliche Schuld. Und gleichzeitig bitten wir dich stellvertretend als Älteste unserer Gemeinde um Vergebung, wo wir als deine Kinder vor dir, unserem Vater und Herrn, aneinander als Geschwister im Glauben schuldig geworden sind. Herr, höre uns und bitte erhöre uns. Und lass uns erfahren, was auch einst deine alttestamentliche Gemeinde unter Nehemia erfahren durfte. Der Herr baut Jerusalem auf, bringt zusammen die Zerstreuten Israels, erheilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. 2018. Schon einige Jahre her, aber es bewegt mich wieder ganz neu zu sehen, wie Gott uns damals gebraucht hat, einfach diesen Schritt zu gehen, damit hier wieder etwas in eine andere Richtung, in eine segensreiche Richtung sich langsam entwickeln kann. Es wurde deutlich, Not, die uns trifft, muss im Gebet begegnet werden. Und geistliche Ziele, die Gott für uns bereithält, die müssen im Gebet erobert werden. Und deshalb ist das Gebet so wichtig an dieser Stelle. Damals bei Nehemia 445 vor Christus und heute, wenn wir unsere Steine erneuern. Durch Gebet, ihr Lieben, sind wir mit Gott verbunden und connected. Und erst dann macht auch das Sinn, dass wir mit Gott auf der Baustelle sind. Das geht in allererster Linie über connected zu sein im Gebet, mit ihm unterwegs zu sein. Und sich nach Jesus ausstrecken, ist doch gerade so ein Gemeindeschwerpunkt. Haben wir gerade vor einigen Wochen uns sehr viele Gedanken darüber gemacht. Und sich nach Jesus ausstrecken, auf der Baustelle, in der Baustelle, für die Baustelle. Was machen wir jetzt heute Morgen mit der Predigt? Irgendwann fällt ja immer der Startschuss zu solch einer Aktion, Mauerbau oder Umbau. Wie gesagt, beim Nehemia ging es los im April 445 vor Christus. Bei uns beginnt es im März 2025. Aber wie geht's jetzt los? Und zwar auf eine gute Art und Weise. Das wollen wir heute miteinander anschauen und schauen in das Buch Nehemia 2, Kapitel 2 hinein. Und wir blättern durch diese 20 Verse immer so ein bisschen abschnittsweise und schauen uns an, was können wir gewinnbringend für uns heute Morgen da rausziehen. Und zwar auf drei Ebenen. Erstens schauen wir immer wieder hinein in jedem Abschnitt, wie war das bei Nehemia? Und zweitens, wie war das oder wie ist es für dich auf deiner Baustelle? Heute Morgen geht es nicht nur um die Baustelle hier unten oder hier im Gemeindehaus, sondern jeder von uns hat ja auch Baustelle in seinem Leben, oder? Darf ich kurz fragen, wer keine Baustelle gerade in seinem Leben hat? Würde ich nachher gerne mit dir einen Kaffee trinken und einfach fragen, wie du das schaffst, keine Baustelle im Leben zu haben. Nein, wir haben alle so unsere Baustellen. Und ich möchte euch Mut machen, jetzt vielleicht nicht die schwerste Baustelle heute Morgen gleich zu nehmen, aber such dir mal eine Baustelle, die du in deinem Leben hast, die dich herausfordert. Die dich herausfordert zu sagen, ich möchte neu mit Gott oder weiterhin mit Gott auf dieser Baustelle unterwegs sein. Und möchte etwas erleben, was ich heute Morgen über Nehemia erfahren kann und wo Gott mich bewegt und berührt. Hast du so eine Baustelle? Dann behalte sie mal im Hinterkopf für dich heute Morgen. Und drittens, wir wollen aber auch noch reinschauen, wie verhält es sich dann für uns als Gemeinde, jetzt wo der Umbau ja gestartet ist. Also blättern wir einmal durch diese spannenden Verslein. Und alles beginnt, ihr könnt es hier vorne mitlesen, mit einem denkwürdigen Gespräch. Denkwürdig, ich finde es ein schönes Wort, heißt ja, würdig darüber nachzudenken. Etwas ist denkwürdig, wenn es würdig ist, dass ich mal drüber nachdenke. Und dieses Gespräch ist denkwürdig. Tatort, Susa, nicht Jerusalem, Persisches Reich, Königshof. Es war im April des 20. Regierungsjahres von König Artaxerxes, als ihm der Wein gebracht wurde. Da füllte ich Nehemia den Becher und reichte ihn dem König. Dieser hatte mich in seiner Gegenwart noch nie traurig gesehen. Und deshalb fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, dich belastet etwas anderes, sagte der König. Ich erschrak sehr heftig und antwortete, der König möge ewig leben. Wie konnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren ja begraben sind, ein Trümmerhaufen ist und ihre Tore verbrannt sind. Ganz kurz zu Nehemia. Da war diese Zeitphase bei Nehemia von 4 Monaten. Vor 4 Monaten hörte er die Not über seinen Bruder Hanania, von dieser Not in Jerusalem. Vier Monate lang berührte ihn diese Not in Jerusalem und bewegte ihn als Gebetslast. Vier Monate bewegte er das Projekt Mauerbau im Gebet. Er tat Fürbitte, er tat Fürbuße, wie wir es gerade eben schon letzte Woche auch gehört haben. Und dann gibt es nach diesen vier Monaten Zeitphase des Gebetes, gibt es einen Kairos, einen ganz bestimmten Punkt, eine ganz bestimmte Begegnung, wo etwas, das Wirken Gottes ins Laufen kommt. Und diesen Kairos-Punkt haben wir eben miteinander gehört. Das Wirken Gottes fängt an, ins Laufen zu kommen, was die Not in Jerusalem anbelangt. Und der König Artaxerxes, der wusste es wahrscheinlich gar nicht, aber er wurde zu einem Türöffner. Und ihr Lieben, im Reich Gottes und auch im persönlichen Leben brauchen wir immer wieder solche Türöffner. Das können Umstände sein, das können Situationen sein, aber es können auch wie hier einfach Menschen sein. Und jetzt möchte ich zu dir kommen, auf diese Baustelle, die du dir gerade eben gemerkt hast oder die du dir ins Bewusstsein gerufen hast, deine persönliche Baustelle. Bräuchte es einen Türöffner, damit du auf dieser Baustelle weiterkommst? Oder sagst du, ja, ich habe einen Türöffner bekommen und ich danke Gott, dass es den schon gegeben hat, der angefangen hat, mir zu helfen, auf dieser Baustelle weiterzukommen. Es war im Herbst 1995, ihr seht auch schon wieder einige Tage her. Wir hatten drei Kinder, das vierte war unterwegs. Wir mussten umziehen, weil der Vermieter Eigenbedarf angemeldet hat. Wir waren schon etwas sauer, auch auf den Vermieter, weil mit drei kleinen Kindern, mit Klavier, zwei Katzen und die Frau hochschwanger, ziehst du nicht gerne um. Aber er hat Eigenbedarf angemeldet. Wir haben gefragt, sollen wir dagegen vorgehen oder sollen wir es einfach aus der Hand Gottes nehmen? Und wir sind gespannt, wie Gott diese Baustelle Umzug managt. Wir haben uns fürs Letztere entschieden. Wir haben gebetet, wir haben die Fühler ausgestreckt, nichts hat sich getan. Im Nachbarhaus wohnte eine Frau, die wir flüchtig kannten, die hieß Sidiropoulos. Denn ich kenne nur noch den Nachnamen, Vornamen weiß ich leider nicht mehr. Aus Griechenland. Sie war uns flüchtig bekannt und eines Tages hat sie uns angesprochen. Sie putzte bei einer Familie, die ein kleines Häuschen zu vermieten haben. Und wir kamen dann in Kontakt mit dieser Familie und das Merkwürdige war, dass wir diese Familie eigentlich schon kannten, aber wir wussten nicht, dass sie ein Haus zu vermieten haben. Und das Merkwürdige war, dass die uns auch schon kannten, aber nicht wussten, dass wir was suchen. Und die Frau Sidiropoulos, ihr Lieben, das war der Türöffner für uns, dass wir in Kontakt kamen mit dieser Familie und dass wir später dann in einem kleinen Reihenhäuschen, ich sag's mal ganz ehrlich, zwischen Ärzten und Rechtsanwalten und solchen Leuten, die viel, viel mehr Geld haben als wir, ein paar Jahre wohnen durften. Türöffner, Frau Sidiropoulos, bei Nehemia war es Artaxerxes. Wer könnte dein Türöffner sein für die Baustelle, die du dir gerade heute Morgen bewusst gemacht hast? Einfach mal dafür beten, Herr, so ein Türöffner oder eine Türöffnerin, die würde mir gut tun. Lass sie mir doch über den Weg laufen. Schenk sie mir doch für diese Baustelle. Ich möchte mit dir auf meiner Baustelle unterwegs sein. Und ihr Lieben, als Gemeinde, das wir die Ebene, wo wir auch noch kurz anschauen, haben wir in den letzten Jahren einige solcher Türöffner bekommen, oder? Wir müssen sie uns nur mal wieder bewusst machen. Und zwar Personen und Aktionen. Eins habe ich schon vorgelesen, der neue Ältestenkreis damals, der bereit war, die Bresche zu springen und sich neu mit Gott auf diese Baustelle zu begeben, um aus der Krise rauszukommen. Dann den externen Berater, Stefan Lingott, wer erinnert sich denn noch an ihn? Ich hoffe, ihr erinnert euch noch daran. Der hat zwei wertvolle Jahre hier mit uns verbracht, einen Versöhnungsprozess ein ganzes Jahr lang gestaltet, einen Visionsprozess während der Corona-Zeit mit uns gemacht. Das war die beste Entscheidung ever, in der Corona-Zeit nach vorne zu schauen und nicht nur abzuwarten, sich geistig weiterzuentwickeln. Um dann, wenn Corona vorbei ist, etwas in der Schublade zu haben, wo man durchstarten kann. Stefan Lingott war so ein Türöffner. Der jetzige Architekt ist so ein Türöffner, dass es zügig und gut vorangeht. Und viele Türöffner sitzen hier, viele kleine Türöffner sitzen hier mit ihrem Einsatz, mit ihren Gaben, mit ihren Möglichkeiten, ihr Lieben. Herzensöffner, Türöffner. Möge Gott dir persönlich und uns als Gemeinde das erhalten, dass wir immer wieder Türöffner und Türöffnerinnen bekommen. Jetzt blättern wir aber mal weiter. Wir lesen jetzt von einem wichtigen Stoßgebet. Der König sagte, und was ist deine Bitte? Und jetzt schaut mal, da heißt es nicht, dass Nehemia sofort antwortete, sondern da heißt es, da betete ich zu Gott im Himmel und erwiderte dem König. Also bevor er antwortet, schickt er noch ein Stoßgebet nach oben. Ich weiß nicht, wer von euch Stoßgebete liebt. oder sie eingebaut hat in seinem Alltag mit Jesus. Aber sich nach Jesus ausstrecken, kann auch viel mit Stoßgebeten zu tun haben. Die sind ja oft kurz und vielleicht auch, wie soll ich es sagen, nicht so ausgewogen und nicht so klar formuliert und gedacht, aber sie sprechen aus dem Herzen. Das sind Herzensgebete. Ach Herr, jetzt brauche ich deine Hilfe. Jetzt brauche ich ein gutes Wort. Ach Herr, jetzt nimm das Folgende in deine Hände. Stoßgebete. Sind sie dir vertraut? Stoßgebete sind sehr bedeutsam in unserem Leben, auch auf deiner Baustelle. Zwar kurz, manchmal nur ein Wortseufzer, aber Gott kommt damit in die vorliegende Situation, die vor dir liegt, hinein. Und sie setzen Gottes Wirken frei. Manche Ausleger sagen ja, dass die 7 Worte Jesu am Kreuz, die uns überliefert sind, dass das auch sogenannte Stoßgebete Jesu zu seinem Vater im Himmel sind. Den Tod und die Qualen vor Augen hatte er nicht mehr die Zeit, so lange und so intensiv zu beten, wie er es früher gewohnt war, als er nicht am Kreuz hing. Und manche Ausleger sagen, das sind Stoßgebete Jesu, um mit Gott zu verbunden zu sein, dem Vater verbunden zu sein, auf der Baustelle am Kreuz zu hängen. Wenn Jesus solche Stoßgebete benutzt hat, wie viel mehr dürfen wir sie nutzen und gebrauchen und einbauen in unser Leben und in unsere Baustellen. Stoßgebete zeigen, ich strecke mich jetzt nach Jesus aus. Das sind wir voll bei unserem Jahresschwerpunkt. Stoßgebete zeigen, ich strecke mich nach dir, Jesus, aus. Und das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde auf unserer Baustelle. Es ist so schön, alle arbeiten zu sehen auf der Baustelle. Aber zwischendurch vielleicht mal auf der Baustelle auch einfach ein Stoßgebet zu sprechen. Herr, mein Bruder steht oben auf dem Baugerüst, jetzt lass ihn bitte auch da oben stehen bleiben. Das kleine Stoßgebet um Bewahrung. Herr, jetzt sind wir gerade so ein bisschen am orientierungslos. Wer soll was jetzt machen? Ach Herr, jetzt gib uns Wegweisung, dass wir Orientierung finden, was ist jetzt gerade gut auf der Baustelle zu machen, dass wir die Bausteine nicht 2-3 Mal in die Hände nehmen, bis sie entsorgt sind. Wisst ihr? Stoßgebete auf der Baustelle, für die Baustelle. Dann sind wir mit Gott auf der Baustelle. Dann ist er mitten dann dabei. Also kein Alltag ohne persönliche Stoßgebete und keinen Tag auf der Baustelle ohne Stoßgebete. Setzt das Wirken Gottes frei. Jetzt blättern wir weiter. Jetzt kommen die konkreten Bitten, die Nehemia vorträgt. Der König hat ihn ja auch darum gebeten. Was ist deine Bitte? Und jetzt nach dem Stoßgebet antwortet dann Nehemia: Wenn der König es für gut hält und wenn du mir, deinem Diener, vertraust, dann sende mich doch nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Der König fragte mich, die Königin saß übrigens neben ihm, wie lange würde deine Reise dauern? Wann würdest du wieder zurück sein? Ich nannte ihm eine Zeit und der König war einverstanden und wollte mich ziehen lassen. Ich sagte noch zu ihm, wenn es dem König recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter der West-Euphrat-Provinz mit, damit sie mich durch Judäa durchreisen lassen. Und einen Brief an Asaph, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Bauholz für die Tore der Tempelburg lieferte, für die Stadtmauer, und jetzt kommt was Schönes, und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Schön, nicht? Also Nehemia denkt an die Gemeinde Jerusalem, aber er denkt auch an sich. Ach Herr, wenn's möglich ist, dann gib mir auch gleich Holz mit, damit ich auch ein Häuschen bauen kann. Der König gewährte mir alles, Begründung, weil die gütige Hand Gottes über mir war. Weil die gütige Hand Gottes über mir war. Ich weiß nicht, ob Nehemia den Ausspruch kannte über Bitten und Verstehen. Uns ist er, glaube ich, geläufig. Ob er noch so verwendet, sei dahingestellt, aber über Bitten und Verstehen. Aber über die Bitten, die er dem König vorträgt, und zu verstehen, dass die gütige Hand Gottes mit mir ist, über Bitten und Verstehen wird Nehemia schließlich klar, ja, Gott ist mit mir. Und das wird sein Werk werden. Und er möchte mich gebrauchen. Diese Erkenntnis, dass die Hand Gottes über ihm war, wird uns gleich nachher nochmal begegnen, wenn wir beim Herzstück des heutigen Bibeltextes angekommen sind. Aber festzuhalten bleibt, über Bitten und Verstehen kommen wir weiter auf unseren Baustellen. Das gilt für deine Baustelle ebenso. Wie ist das bei dir mit Bitten und Verstehen auf deiner persönlichen Baustelle? Wächst dir deine Baustelle über den Kopf? Ist es für dich eine Herausforderung, wo du sagst, Bitten und Verstehen, das ist in Stocken geraten. Ich kann schon gar nicht mehr bitten und verstehen tue ich es auch nicht, was da auf der Baustelle läuft oder warum es nicht vorwärts geht. über Bitten und Verstehen können wir weiterkommen. Das können wir von Nehemia sehen an dieser Stelle. Ihr Lieben, als Gemeindeleitung machen wir gerade vermehrt in den letzten Wochen gute Erfahrungen, wenn Geschwister, die krank sind und in Not sind, einige Älteste rufen. Meistens sind es nur zwei, da kommt ja nicht der ganze Ältestenkreis, das ist eine völlige Überforderung für die entsprechenden Personen aus der Gemeinde. Aber wenn ein oder zwei aus der Gemeinde kommen und für ihn beten, Jakobus 5, wenn einer unter euch krank ist, da geht es um Krankheit, der rufe zu sich die Ältesten, dass sie über ihn und für ihn beten. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, der Herr wird ihn aufrichten. Und wir machen gerade richtig schöne Erfahrungen im Leben von Einzelnen aus der Gemeinde. Dass sie uns rufen, dass wir kommen und dass wir die Bitten anhören und dass wir versuchen, die Situation zu verstehen und dass wir über Bitten und Verstehen Gott anrufen und einfach sagen, Herr, hier steht's, du wirst ihn aufrichten. Wie, wissen wir nicht. Du wirst ihm helfen. Wie, wissen wir nicht. Aber du wirst es tun. Und das Gebet dieses Vertrauens wird dem Notleidenden auf seiner Baustelle helfen. Ich möchte uns einladen, wenn es für dich vielleicht dran ist, nicht nur sich nach einem Türöffner auszustrecken, sondern auch nach einem Gebetsunterstützer für deine Baustelle. Und als Gemeinde, ihr wisst ja, das wissen wir alle, wenn wir nur beten, wird hier kein einziger Stein eingebrochen und keine einzige Decke fällt runter. Natürlich wünscht man sich das manchmal wie bei Jericho, nicht? Dass wir die Posaunen rausholen, Hold einladen, Posaunenkraus, Heidelkreis, Heidelbayer, Heidelbrass, lauft 7-mal ums Gemeindehaus rum und die Mauern, die wir einreißen wollen, fallen von alleine ein. Genau nach Plan. Schön wär's. Aber ich glaube, dass Gott oft einen anderen Plan hat, nicht? Dass wir die Wände einreißen, dass wir Gemeinschaft erleben, dass wir miteinander auf der Baustelle sind, dass wir in der Jüngerschaft auch bei diesen Arbeiten weiterkommen. Und dass wir das sehr wertschätzen, was wir hier tun und abreißen. Wenn alles so einfach so wegfällt und wegkommt, dann schätzt man das oft nicht so sehr, wie wenn man selber Hand anlegen muss und Gott ist aber mit dabei. Das Gebet ersetzt keine Tat, hat Hans von Kehler gesagt, Bischof, 2016 gestorben. Aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Wir brauchen beides. Wir brauchen das Gebet und wir brauchen die Tat. Ora et labora. Und jetzt möchte ich euch einladen zum Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr schon diesen Gebetsbrief kriegt für den Umbau. Wer bekommt diesen Brief schon? Ah, gehen noch einige Hände. Wer hätte ihn denn gerne? Ja, wunderbar. Ihr könnt ihn bekommen. Jeden Monat, zur Mitte des Monats, gibt es einen Gebetsrundbrief für den Umbau. Die INA schreibt Anliegen aus dem Gestaltungsausschuss, es werden Anliegen aus dem Bauausschuss formuliert und die Andrea, unsere Diakonin für Gebet, die packt das alles zusammen, macht es in ein schönes Layout und schickt es denen, die beten wollen. Jeden Monat Gebetsfutter für den Umbau. Also dann meldet euch bei der Andrea Schweinfurt. Danke Andrea, dass du das machst. Und dann, oder meldet euch bei mir, dann bekommt ihr in Zukunft eben auch diese Rundbriefe und könnt mitbeten an dieser Stelle. Wir blättern weiter und dann lesen wir plötzlich, und das zeigt wieder, warum Gebet so wichtig ist, erste Widrigkeiten stellen sich ein. Fängt ganz zart an mit 2 Personen. Wir werden sehen im Laufe des Nehemia-Buches, wie sich das noch verstärkt. Und wir werden auch gleich nachher noch sehen, wie es sich um 50% verstärkt. Der Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobia, sein Beauftragter, gerieten in heftigen Zorn. Warum? Als sie merkten, dass da ein Mensch gekommen war, der sich für das Wohl der Israeliten einsetzte. Wir werden es gleich noch beim Weiterlesen später vertiefen, aber ein ganz kurzer, für mich erschreckender Hinweis, der hier schon in diesem alttestamentlichen Bibelbuch steht. Bis in die heutigen Tage, ja heutzutage sogar wieder sehr stark, erleben wir, was Nehemia hier auch erleben musste. Da ist einer, der sich für das Wohl des Volkes Israel einsetzt. Und es entbrennt den Zorn der Menschen, in dem Fall hier nochmal 2, und sie gehen dagegen vor. Heute sind es ganze Völker, ganze Nationen, die gegen die aufstehen, die das Wohl für Israel suchen, ihr Lieben. Das ist doch gerade erschreckend, wie das heutzutage sehr stark wieder hochkommt. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was in Israel politisch läuft und gesellschaftlich. Aber Israel ist der Augapfel Gottes. Und er ist zunehmend den Menschen ein Dorn im Auge. Und das müssen wir geistlich so sehen. Und hier lief das auch schon so an dieser Stelle. Erschreckend, oder? Und unter diesem Eindruck, dieser besorgniserregenden Entwicklung damals wie heute, kommt ein weiterer wichtiger Punkt. Nehemia, ein erster Check im Stillen. Es liest sich so: Als ich in Jerusalem angekommen war und 3 Tage dort zugebracht hatte, machte ich mich nachts mit einigen wenigen Männern auf. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Bis dahin hatte ich noch keinem Menschen gesagt, was Gott mir für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Und so ritt ich bei Nacht, ich kürze jetzt ein bisschen ab, weil jetzt so die ganze Reiseroute um Jerusalem herum genannt wird, ich ritt die Stadt ab, okay? Wenn ihr das detailliert wissen wollt, dann schaut in Nehemia 2 rein, dann könnt ihr die einzelnen Stellen sehen. Aber er ritt die Stadt einfach ab. Die Vorsteher wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich tun wollte, denn bis dahin hatte ich keinem Juden etwas von meinen Vorhaben erzählt, weder den Priestern noch den Vornehmen, weder den Vorstehern noch den Übrigen, die an diesem Werk mitarbeiten sollten. Jetzt war Nehemia in Jerusalem angekommen, nicht? Bisher war Susa und die Reise dorthin, jetzt ist er in Jerusalem angekommen. Auf der Baustelle angekommen. An der Baustelle angekommen und weil er sie nachts untersucht, sogar in der Baustelle angekommen. Nehemia ist angekommen. Und er macht sich nun nicht aus der Ferne ein Bild, sondern sagt sich, das schaue ich mir aus der Nähe und begutachte die Lage. Bevor er Schlüsselpersonen oder vertrauenswürdige Personen mit ins Boot holt, macht er sich erstmal selbst ein Bild. Und ich glaube, das zeichnet immer wieder Leiter aus, dass sie mit dem, was Gott ihnen aufs Herz legt, dass sie nicht das gleich hinausposaunen und alle Welt damit beglücken und damit alles zerreden und alles zerläuft, sondern dass man mit Gott unterwegs bleibt mit dieser Sache. Und dass man dann überlegt, welche sind Vertrauenspersonen, welche sind Schlüsselpersonen, um auf dieser Baustelle weiterzukommen. Und das möchte ich auch für dich bitten, für der Baustelle, die du dir heute Morgen so ein bisschen gemerkt hast. Wer könnten denn nicht nur Türöffner sein oder Gebetsunterstützer, sondern wer könnte denn eine Vertrauensperson sein, die dich wirklich unterstützt und mit dir diesen Weg geht und dir hilft, auf dieser Baustelle rauszukommen. Wisst ihr, Nehemia schaut die Mauerruinen an. Bist du bereit, die Mauerruinen auf deiner Baustelle anzuschauen? Ich weiß, dass es wehtut. Ich schaue auch nicht gern die Mauerruinen auf meinen Baustellen an, weil da manches Erschreckende zum Tage tritt. Aber es ist so wichtig, dass wir uns dem stellen. Wir haben es doch mit einem guten Gott, meinem guten Vater zu tun. Herr, ich erschrecke selber über die Mauerruinen auf meiner Baustelle. Aber ich weiß, dass du ein guter Vater bist und das Meer der Gnade umhüllt mich und du ziehst mich wieder hoch. Haben wir es nicht gerade eben vorher so gesungen? Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich in einem Alter bin, wo die Jüngeren denken, das ist ein weiser alter Mann. Was hätte er uns Jüngeren eigentlich noch zu sagen? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade so denkt. Müsst ihr auch nicht auf outen an dieser Stelle. Und ich bin nicht der Beste, was Social Media anbelangt. Keine Frage. Kenne mich da wirklich nicht gut aus. Und habe halt so meinen Weg gefunden. Aber was ich immer wieder beobachte, dass die Social Media so viel Segensgut und sie auch mitbringen und es gehört ja auch zu meinem Arbeitsleben dazu. Aber dass dieses Hinausposaunen von allen Baustellen, von allen Befindlichkeiten in meinem Leben, dass das letztendlich nicht zielführend ist. Dass das nicht zielführend ist. Man generiert vielleicht viel Mitleid am Anfang. Und das tut gut, ja, keine Frage, hat jeder gerne. Aber du generierst und erzeugst mitunter auch Mobbing und Hater und Nachrichten, die dir einfach wehtun, die dich zutiefst verletzen. Und du kriegst so viele Ratschläge vielleicht rein, dass du gar keine Orientierung mehr hast. Wie soll ich mich jetzt eigentlich hier durchschlagen durch diesen Dschungel der Meinungen und allem? Und alles, weil Social Media das einfach bietet oder möglich macht. Ich glaube, wir brauchen hier wieder weniger ist mehr. Und so auch Nehemia auch. Er überlegt sich, wer sind Schlüsselpersonen? Wer sind vertrauenswürdige Personen, die mir gut tun und die mir helfen, das umzusetzen, was jetzt wichtig und dran ist? Und dazu möchte ich uns in dieser Zeit der Medienflut auch ermuntern, darüber nachzudenken. Weniger ist vielleicht letztendlich zielführender mehr. Nehemia geht auf jeden Fall gestärkt aus dieser Phase hervor und jetzt lesen wir blättern weiter, ein motivierender Aufruf und jetzt sind wir im Herzstück von Nehemia 2 angekommen und das liest sich so. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem liegt in Trümmern, seine Tore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Ich erzählte ihnen, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war und was der König mir gewährt hatte. Und da sagten sie, gut, machen wir uns ans Werk, bauen wir. Und sie ermutigten sich gegenseitig, dieses gute Werk zu beginnen. Wie gesagt, das ist das Herzstück jetzt an dieser Stelle. Und drei Herzenshaltungen stechen hervor. Ich möchte es euch zeigen mit dem nächsten Bild. Erstens, der motivierte Stadt hat damit zu tun, dass man erkennt, Gott öffnet Herzen und Türen. Ich erzählte ihnen einfach, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war und was der König mir gewährt hatte. Wisst ihr das noch? Wir haben es gerade vorhin miteinander gelesen, nicht auf dem Weg hin zu diesem Herzstück. Das hatte mit dem König zu tun als Türöffner, das hatte mit dem Statthalter zu tun, das hatte mit dem Verwalter der Forstwirtschaft zu tun, Briefe, Empfehlungen schreiben, dass er gut durchkam. Überall hat Jeremia gemerkt, das sind so kleine Bausteine, wo Gott seine gütige Hand über mir hält und mir den Weg weist oder offene Herzen schenkt. Und können wir nicht auch ein Lied davon singen, ganz persönlich? Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, hat er dir nicht schon viel Gutes getan? Und die gütige Hand über dir gezeigt und behalten. Und auch als Gemeinde können wir ein Lied davon singen, oder? Die gütige Hand Gottes über uns. Gerade so in den letzten 18 Monaten, nicht? Wo das so losging mit dem Bauausschuss, mit dem Gestaltungsausschuss, mit dem Architekt, mit den segensreichen Spendenzusagen, mit den Eingängen, mit den Baustunden, die er angegeben hat. Dann jetzt der neue Architekt, der richtig Zug reinbringt, uns motiviert, der Baustart, der so gut voranging. Überall spüren wir die gütige Hand Gottes über uns. Ist es nicht so? Das hat Nehemia erfahren. Das darfst du erleben auf deiner Baustelle. Und das schmecken wir gerade eben, wie freundlich der Herr ist, auch auf unserer Baustelle hier. Wenn das kein Grund zur Freude ist, und das drückt die Gemeinde damals dann aus, dass sie sagt, jetzt wollen wir uns ans Werk machen und wir bauen. Und ihr Lieben, das möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Die Entschlossenheit, die die Gemeinde hier aufbringen kann, woraus erwächst sie denn, diese Entschlossenheit, diese Tatkräftigkeit? Sie erwächst doch daraus, dass man sehen, erlebt und gehört hat, wie Gott gewirkt hat und seine gütige Hand über uns gehalten hat. Das ist die Quelle dessen, warum man dann entschlossen sein kann und tatkräftig sein kann. Und jetzt machen wir uns aber auch ans Werk. Und Gottes Wirken erwächst aus was? Um einen Schritt zurückzugehen. Das Wirken Gottes, die gütige Hand Gottes, erwächst aus dem, dass man Gott auf die Baustelle mitnimmt und betet. Und manchmal lange betet. Manchmal intensiv betet. Manchmal Gebetsunterstützung braucht. Aber aus dem Gebet, aus dem ernsthaften Gebet, erwächst das Wirken Gottes. Und aus dem Wirken Gottes erwächst Glaubensmut und Tatkraft und Entschlossenheit. Und das brauchen wir an dieser Stelle. Und dann das Dritte, sie ermutigten sich gegenseitig. Martin Luther übersetzte, sie stärkten ihre Hände. Jetzt kann man die Hände ganz unterschiedlich stärken. Aber mir gefällt diese neuere Übersetzung, dass das nicht eine Sache ist, die ich alleine mit Gott mache. Ich stärke meine Hände in der Beziehung zu Gott, auch wichtig und gut. Aber in dieser Übersetzung ist es mehr so, dass sie sich die Hände stärkten, indem sie sich gegenseitig ermutigten. Bleib dran, ich stehe zu dir, ich bete für dich. Ich frage mal nach einer gewissen Zeit. Ich bin an deiner Seite. Oder auf der Baustelle. Wisst ihr, natürlich haben wir den Vorschlagammer in der Hand. Natürlich hat jemand die Hilde in die Hand. Natürlich hat jemand den Putzlappen und die Kehrschaufel in der Hand. Aber es ist immer noch die Möglichkeit, dass ich mal einen Daumen nach oben mache für den anderen auf der Baustelle. Oder? Oder dass ich mal das Victory-Zeichen mache und so mache. Oder ich weiß nicht, einfach mal das Herz, das kriege ich nicht so richtig hin. Ihr kennt das so, ne? Kann man auch mal machen, ne? Findet doch einfach Möglichkeiten, kreativ zu sein. Nicht, du bist auf dem Weg zur Baustelle, der andere kommt dir entgegen, warum ich einfach mal kurz High Five und schon ist die Sache ermutigend, geht weiter. Es sind die kleinen Gesten, die eine große Wirkung haben. Und es sind die kleinen Füchse, darauf kommen wir jetzt zu sprechen, die ebenso eine große Wirkung haben. Und das führt uns jetzt weiter an die nächste Stelle. Aufgepasst, die kleinen Füchse. Als der Horoniter, erinnert ihr euch noch, Sanballat und der Ammoniter Tobia, sein Beauftragter, das waren die zwei, und jetzt plötzlich schon der dritte dabei. der Araber Geshem, also von 2 auf 3, 50% Verstärkung. Davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Ach, gegen den König wollt ihr euch auflehnen. Und schon ist die Saat gesetzt. Der kleine Fuchs ist gesät. Kleine Füchse, Altes Testament, Hohelied 2, Vers 15. Fangt die Füchse, fangt die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Wenn ein Weinberg Blüten bekommt, dann wächst er in die richtige Richtung, in die Segensrichtung. Und kleine Füchse kommen dann und tun diesen Weinberg, der noch nicht richtig Frucht trägt, aber blüht, und bringen ihn ins Verderben, ihr Lieben. Deshalb müssen wir so sehr auf die kleinen Füchse Acht haben. Und wie begegnet man kleinen Füchsen? Auf deiner persönlichen Baustelle oder wenn es uns trifft auf der Gemeindebaustelle? Ich bin ja bisher so dankbar, dass wir auf der Gemeindebaustelle nur nicht so kleine Füchse so richtig groß haben wirken sehen. Aber ich rechne damit, dass sie noch kommen. Wenn sie uns erspart bleiben, meint es Gott segensreich gut mit uns. Wenn sie uns nicht erspart bleiben, dann sind wir gefordert, im Glauben herausgefordert. Und dann hat es auch seine Berechtigung und wird uns in irgendeiner Form weiterbringen, wenn wir segensreich im Sinne Gottes gestalten und die Füchse angehen. Wie soll man mit kleinen Füchsen umgehen? Das ist noch das nächste Bild. Es gilt, an der Vision Gottes festzuhalten. Nehemia antwortet ihnen, also diesen dreien. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Gott wird es uns gelingen lassen und wir sind die Generation, sagt Nehemia, die dieses Werk vollbringt. Und damit weist er diese Gegner in die Schranken. Euch, da kommt es noch viel deftiger, euch jedoch geht Jerusalem gar nichts an. Ihr habt hier weder Grundbesitz noch Anspruch noch irgendein historisches Recht an der Stadt. Also bitte macht euch vom Acker. Sich nicht beirren lassen, beherzt konsequent in die Schranken weisen und sich auf Gottes Vision berufen. Und damit schließt sich der Kreis jetzt. Und es ist ein sogenannter Segenskreis Nehemia 2. Und schaut nochmal auf das nächste Bild und ich hole in der Weile schon mal die Flipchart, um das Ganze abzurunden. Und dann haben wir das auch heute in kompakter Weise nochmal vor Augen. So geht es dann auf gute Weise los beim Nehemia. Und ich möchte euch das nochmal nahebringen und das gilt auch für deine Baustelle, das gilt für uns als Gemeindebaustelle und so war es schon bei Nehemia auf der Baustelle. Alles hat, der Segenskreis fängt an, dass wir eine Vision von Gott haben, die uns begeistert und dass wir wissen, da will Gott hin. Und glaub mir, Gott will nicht, dass wir immer auf der Baustelle sind, die uns gerade beschäftigt und herausfordert. Hallo, das kann man vielleicht bei Stuttgart 21 denken oder beim Berliner Bahnhof oder in Berlin, was war das? Der Flughafen, genau. Da konnte man das auch denken. Ne? Also diese Baustelle ist für die Ewigkeit gedacht. Aber deine Baustellen sind nicht für die Ewigkeit gedacht, für dein ganzes Leben. Gott will dich aus der Baustelle herausbringen. Ist es so? Glaubt ihr das? Natürlich glauben wir das, oder? Also, die Vision, damit fängt alles an. Und dann kommen wir auch ins Boot mit dem Dienen. Wir bauen jetzt. Ich strecke mich jetzt aus nach einem Türöffner, nach einer Schlüsselperson, nach Vertrauenspersonen. Ich strecke mich nach Jesus aus und diene ihm, damit ich aus dieser Baustelle rauskomme. Und dass wir hier in der Baustelle weiterkommen. So, und dann kommt das, was uns dann immer wieder so einen Strich durch die Rechnung macht. Ich sage, das sind eben diese kleinen Füchse. Das sind die kleinen, die Widrigkeiten. Der Mut, der uns verlässt. Die Niedergeschlagenheit. Der ein oder andere Mensch, der uns querkommt. Und was ist dann wichtig, wenn wir die Vision haben, wenn wir dienen, wenn wir die kleinen Füchse merken, dann ist es wichtig, das können wir jetzt bei Nehemia wieder sehen, dass wir die Vision wieder hochhalten. Oder erstmal muss ich sagen, dass wir mit der Vision, womit wir Gott haben und mit rechnen, dass wir den Füchse entgegenhalten. Und dann müssen wir die Vision aber auch wieder hochhalten. Und dann fängt der Segenskreis richtig an, Spaß zu machen. Dass wir die Vision wieder hochhalten und sagen, daran will ich mich orientieren. Nicht an dem will ich mich orientieren. Sondern an dem, was Gott mit meinem Leben vorhat. Mit uns als Gemeinde vorhat. Und dann geht der Segensreich der Weg weiter, wieder über das Dienen. Und jetzt kommen die drei Punkte heute von Nehemia. Das eine ist, dass ich Gottes Wirken, so wie er Herzen öffnet und Türen öffnet, dass ich mir das immer wieder bewusst mache. Das ist der Motor für das, dass ich entschlossen oder ich sag mal tatkräftig, dass ich tatkräftig dann unterwegs bin. Und dann brauche ich, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Ermutigen. Das sind die drei Dinge, die wir hier von Nehemia 2 lernen. Nicht? was das Dienen anbelangt. Gottes Werken sich vor Augen halten, daraus motiviert zu sein, tatkräftig weiterzugehen, Schritt für Schritt. Was könnte dein nächster Schritt sein auf deiner Baustelle? Und dass wir uns ermutigen oder Ermutiger holen. Wisst ihr? Und dann fängt die Vision weiter an zu leben. Und dann haben wir einen Segenskreis, der bei Nehemia spürbar ist, und den werden wir in den nächsten Wochen miteinander weiter sehen. Und es ist ein Segenskreis, der für deine Baustelle gilt. Und es ist ein Segenskreis, der für unsere Baustelle hier im Gemeindehaus gilt. Wir werden dieses Werk vollenden. Und Gott wird es uns gelingen lassen. Wenn ihr unten die Treppe schon hochgegangen seid heute Morgen, habt ihr diesen Bibelvers gelesen? Auf der Flipchart? Ich habe ihn nicht hingestellt. Es war meine Andacht auf der Baustelle. Ich weiß nicht, wer ihn hingestellt hat, aber ich habe heute Morgen, Cindy, ich danke dir, dass du es hingestellt hast. Weil genau das ist es. Diese Einstellung mitzubringen. Gott wird uns dieses Werk gelingen lassen. Und wir sind die Generation. Wir sind die Generation, die diesen Umbau jetzt rockt und macht zum Segen und zur Ehre Gottes. Sind wir davon überzeugt? Dann würde ich gerne ein lautes Amen hören.
Amen.
Dankeschön. Amen.